Galater 6, 11 bis 18. Das ist jetzt eigentlich von den Predigten her der Abschluss des Briefes. Nochmal ganz kurz zu dem, was wir dann in 3 Wochen machen werden, also wo wir dann nochmal einen Abschluss zusammen machen. Letztendlich geht es darum, dass wir uns als Gruppe treffen, dass wir den Brief noch einmal komplett zusammen durchlesen und einfach nur nochmal die Schrift sprechen lassen. Und dann wollen wir aber vor allem noch einen Austausch haben und wollen darüber sprechen, okay, was hat dieser Brief im Gesamten zu mir gesprochen oder was hat mich vielleicht neu an dem Galaterbrief fasziniert? Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich war es auf jeden Fall in der ganzen Vorbereitung, aber dann auch die Freitagabende hier nochmal ganz neu mitreißend, diesen Brief halt durchzugehen und zu studieren. Und letzte Woche hat Jan den ersten Teil gemacht über das 6. Kapitel. Und heute der 2. Teil ist wirklich der Schlussteil des Briefes. Also es ist diese Abschlussgrußformel, die Paulus, wie wir auch lesen, also wir gehen gleich in den Text, selber geschrieben hat. Und da steckt auf jeden Fall wieder einiges drin. Und ich habe mich für ein paar Punkte entschieden, die ich rausziehen möchte. Und es ist natürlich auch nochmal ein kurzer Rückblick oder eine kurze Zusammenfassung, nochmal 1, 2 Punkte nochmal ganz klar zu benennen, die sich auch schon durch den gesamten Brief durchgezogen haben. Okay, angefangen in Vers 11. Seht, welch einen langen Brief oder auch mit welch großen Buchstaben ich euch geschrieben habe, mit eigener Hand. Generell war es in der Antike üblich, dass man Schreiber hatte, die für einen geschrieben haben und man selber hat ihn diktiert. Und Paulus hat aber dann am Ende seiner Briefe, also das hat er bei ein paar Briefen gemacht, hat er das letzte Grußwort sozusagen oder die Verabschiedung, hat er dann selber geschrieben. Und er hat das natürlich gemacht, einmal hat es diesen persönlichen Aspekt nochmal reingebracht. Also klar, wir haben jetzt hier diese gedruckten Bibeln, aber wenn die Gemeinde diese Briefrolle, diese Schriftrolle bekommen hat und dann war da am Ende nochmal so ein Schriftwechsel und man hat gesehen, was Paulus da geschrieben hat, das war was Persönliches. Und gleichzeitig hat es natürlich bekräftigt, dass Paulus der Autor des Briefes war. Also es war wie diese Unterschrift, was er unter seinen Brief gesetzt hat. Und hier steht, dass es große Buchstaben sind, in denen er geschrieben hat und da will ich gar nicht groß drauf eingehen. Also es gibt Kommentatoren, die dadurch dann auf eine Sehschwäche von Paulus schließen. Genau, da gibt es denn ja mit dem Stachel im Fleisch und so, da gibt es viele verschiedene Überlegungen. Die andere Variante und das finde ich, was hier auch so ein bisschen durchkommt und was generell in dem Schreibstil von Paulus im Galaterbrief durchkommt, weil es ja so ein Brandbrief ist, so ein Nachdruck in allem, was er schreibt, dass diese großen Buchstaben zeigen sollen, dass es nochmal, also dass es eine besondere Betonung ist und dass Paulus hier nochmal ein besonderes Augenmerk darauf legt, dass Leute, das, was ich euch hier schreibe, das ist so wichtig, es geht wirklich an die Substanz von allem, was wir haben. Das haben wir durch die ganzen vorangehenden Kapitel immer wieder gesehen. Und dann in Vers 12 steht, so viele im Fleisch gut angesehen sein wollen, die nötigen euch, beschnitten zu werden, nur damit sie nicht um des Kreuzes Christi willen verfolgt werden. Und ich will jetzt gar nicht so viel wieder auf die Irrlehrer hier eingehen, sondern eher auf das, was Paulus hier voraussetzt, dass er sagt, das Kreuz Christi willen bringt Verfolgung mit sich. Also er weiß, das ist eine ganz natürliche Folge. Und ich habe eigentlich jetzt dann den Rest des Textes in 2x5 Punkte gegliedert und für die Struktur, lass uns erstmal in 1. Korinther 1, Vers 18 gehen. Da schreibt Paulus ja auch an die Gemeinde im Korinth und Da schreibt er über das Kreuz und sagt, denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit, Dummheit. Uns aber, die wir errettet werden, ist es Gottes Kraft. Und dann schreibt er noch darüber, dass es für die Juden ein Anstoß ist. Und ich möchte erstmal darauf eingehen, 5 Punkte, warum das Kreuz Christi eigentlich ein Anstoß ist. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber erstmal, wenn wir jetzt so an das denken, das Evangelium, Gott liebt mich, Jesus liebt mich, denken wir erstmal, da ist ja kein Anstoß dran. Also ich meine, die Liebe, die Gott uns bewiesen hat im Evangelium, ist letztendlich alles für uns, was wir haben. Aber trotzdem, weiß ich nicht, wie es euch geht, aber wenn ich das Evangelium weitergebe an Leute, die das nicht glauben, dann merke ich immer wieder, dass es zu einem Anstoß führt. Und was ist es im Evangelium, was diesen Anstoß auslöst? Klar, in unserer heutigen Zeit, da wo alle tolerant sein müssen, da erlebt man diesen Anstoß dann manchmal auch weniger, weil dann viele auch einfach sagen, ja, dass du das glauben kannst, das finde ich echt klasse, das finde ich richtig gut. Und du bist mir sogar voll, also ich finde das voll bewundernswert. Aber für mich ist das nichts. Und was viele Menschen aber eigentlich auch damit sagen ist, für mich ist es Torheit. Ich könnte sowas nicht glauben. Ich finde das schön, dass du glauben kannst, aber sorry. Aber warum ist es dieser Anstoß? Und 5 Punkte. Der erste Punkt, das Kreuz Christi ist der Welt ein Anstoß, weil es uns Menschen zeigt, dass wir Sünder sind. Und für uns in christlichen Kreisen aufgewachsen, kann dieses Wort Sünder ein sehr abgedroschenes Wort sein. So, wir wissen ja von Anfang an, als kleine Kinder haben wir das schon gelernt, wir sind Sünder. Wir sind schuldig. Wir sehen das so wie, wir machen Fehler. Aber jemand, der vielleicht nicht damit so aufgewachsen ist, wenn er vor die Tatsache gestellt wird, dass ihm gesagt wird, du bist ein Sünder, letztendlich ein Verfehler, ein Versager, das löst nicht unbedingt Glücksgefühle in uns Menschen aus. Das Kreuz zeigt uns Menschen, dass wir Sünder sind, die vollkommen auf Gottes Erbarmen angewiesen sind. Und darin ist impliziert, und das hat sich jetzt durch den ganzen Brief gezogen, dass es jegliche Art von Verdienst und von sich selber rühmen, also sich selber Gottes Liebe verdienen, sich selber etwas verdienen, dass es das vollkommen ausschließt. Und damit zerbricht das Kreuz Christi unseren Stolz und unsere Selbstgerechtigkeit. Das war der erste Punkt. Der zweite Punkt ist die Exklusivität des Kreuzes Christi. Und das bedeutet, dass das Kreuz Christi der Welt ein Anstoß ist, weil es der einzige von Gott bereitgestellte Weg ist, um gerettet zu werden, um Vergebung unserer Sünden zu erlangen. Da ist es wieder so. Wir singen von klein auf, Jesus sagt, ich bin der Weg, ne? Und niemand kommt zum Vater, als nur alle springen und lachen und strahl das mal irgendwie im öffentlichen Fernseher aus und die Leute werden denken, ihr seid bescheuert. Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater, als nur durch mich. Das ist ein absolutes Statement. Und spätestens, wenn ich darüber mit Menschen rede, die nicht glauben, sagen sie, das kann ich nicht glauben. Dieser Absolutheitsanspruch, den Jesus da für sich beansprucht. Und das war der zweite Punkt, warum das Kreuz Christi ein Anstoß ist für die Welt. Der dritte Punkt ist, und da war Jesus ganz klar, und das ist interessant, weil Jesus selber war, glaube ich, da drin der klarste Mensch, den wir sehen können im Neuen Testament, wie er das Evangelium gepredigt hat, wie er Menschen eingeladen hat, sich nachzufolgen. Das Kreuz Christi ist der Welt ein Anstoß, weil es uns kommuniziert, dass wir erst unser Leben verlieren müssen, um es zu finden. Jesus hat gesagt, wer nicht allem entsagt, was er hat, kann nicht mein Jünger sein. In Matthäus 16,25, aber das finden wir durch alle Evangelien hinweg, dass Jesus immer wieder sagt, nach einer Predigt hat er diesen Satz gehabt, und das hat er nicht nur einmal gepredigt, sondern das war ein Satz, für den Jesus bekannt war, den er immer wieder eingebracht hat. Wer sein Leben verliert, wird es finden. Oder auch andersrum, wer sein Leben finden will oder es retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es finden oder der wird es retten. Also für Jesus war es klar, zu mir zu kommen bedeutet, alles zu verlieren. Natürlich machen wir da jetzt nicht Schluss, aber Jesus hat es so gepredigt. Jesus hat sich teilweise so vor Volksmengen gestellt. Ich bin immer wieder überrascht, im Evangelium zu lesen, und Jesus steht vor Volksmengen und bringt so eine Aussage, wo man sich denkt, wow, Herr. Der vierte Punkt, das Kreuz Christi ist der Welt ein Anstoß, weil es uns zeigt, dass wahre Größe im Reich Gottes bedeutet, Knecht zu sein. Und auch das ist für unser Fleisch und für den Wunsch, dass es immer nach unserer Nase geht, dass es immer um unsere Bedürfnisse geht, dass es immer darum geht, dass wir letztendlich bedient sind, ist das nicht angenehm. Und wenn wir dann gucken auf unser großes Vorbild, Jesus, der das wirklich 1:1 gelebt hat, der Größte im Reich Gottes bedeutet, Knecht zu sein, bedeutet, Diener von allen zu sein, dann sehen wir, dass Jesus am Ende am Kreuz gehangen hat und sein Leben gegeben hat. Und ich glaube, spätestens da rufen wir nicht mehr Juhu. Der fünfte Punkt, und das ist, finde ich, ein ganz wichtiger Punkt, und das ist was sehr schwierig für uns Menschen ist, und ich glaube gerade auch in unserer heutigen Zeit, das Kreuz Christi ist der Welt ein Anstoß, weil es keine distanzierte Botschaft ist, sondern jeder Glaubende mit ihr durch den Glauben eins gemacht wird. Wir werden durch den Glauben mit Jesus und auch mit seinem Tod und mit seiner Auferstehung eins gemacht. Wir leben in Zeiten, wo wir Dinge propagieren wie Religion ist Privatsache. Das muss privatisiert werden. Oder das ist ein Teil meines Lebens. Ich bin gläubig. Aber wir sehen immer wieder, dass das Evangelium etwas ist, der Glaube an Jesus Christus und die Nachfolge von ihm, dass es etwas ist, was unser ganzes Leben letztendlich im positiven Sinne verschlingt und verzehrt, was unseren ganzen Menschen einnehmen soll. Und wir lesen Sachen wie hier im Galaterbrief, Paulus sagt, ich bin mit Christus gekreuzigt. Das klingt anders als dieser Mann, der irgendwie hinten in der Kirche steht und ganz weit weg auf das Kreuz da hinten zeigt und sagt, der Mann da ist für mich gestorben. Und ich habe Vergebung der Sünden, aber ich habe nichts damit zu tun. Paulus geht so weit, er im Glauben sieht er sich da am Kreuz und sagt, ich bin mit Christus gekreuzigt. Römer 6 schreibt Paulus, als er über die Taufe schreibt und das den Geschwistern nochmal mehr erklärt, sagt er, wir sind mit ihm begraben. Er sagt, wir sind mit ihm eins gemacht in der Gleichheit seines Todes. Er sagt, unser alter Mensch ist mit ihm mitgekreuzigt. Oder er sagt, er spricht die Geschwister an und sagt, wer gestorben ist, ist freigesprochen von der Sünde. Das ist ein Bild, was er benutzt, aber ist doch eigentlich witzig, oder? Also wir kennen das in unserer theologischen Sprache, aber Paulus spricht die Leute da an, die lebenden Leute da, und sagt, wer gestorben ist, der macht das und das. Also für Paulus war es so klar, dass das Evangelium etwas ist, wenn wir durch den Glauben an Jesus mit ihm verbunden sind, dass wir uns dann auch völlig mit ihm, mit seinem Leiden und mit seiner Auferstehung, mit seinem ganzen Leben identifizieren. Wir sind seine Jünger. Und der Jünger ist nicht größer als sein Meister. Und auch hier geht es dann weiter in, ich lese nochmal Vers 13. Denn auch sie selbst, die beschnitten sind, befolgen das Gesetz nicht, sondern sie wollen, dass ihr beschnitten werdet, damit sie sich eures Fleisches rühmen. Und dann in Vers 14, hier sieht man jetzt wieder diese Erkenntnis, die Paulus von dem hatte, worüber wir gerade gesprochen haben, dass das Evangelium halt nicht nur irgendwie eine distanzierte Lehre ist, an die du einfach nur kopfmäßig glaubst, sondern dass es was ist, was dein Wesen einnimmt. Er sagt, von mir aber sei es fern, mich zu rühmen, als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch den mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Und ich bin mir sicher, wenn wir jetzt hier zusammen eine Liste erstellen würden, warum das Kreuz Christi ein Anstoß ist für die Welt, dann könnten wir noch viele andere Punkte zusammentragen. Das waren einfach so die ersten Gedanken, die mir gekommen sind. Aber, und diese ganzen Punkte, die jetzt genannt worden sind, sind für uns nichts Negatives, weil wir sie durch den Glauben verstehen können. Und das Kreuz Christi ist uns aber, die wir errettet werden, Gottes Kraft, sagt Paulus im nächsten Teil. Und da wollte ich jetzt auch nochmal einmal auf 5 Punkte, die eigentlich, also nochmal diese anderen ersten 5 Punkte ansprechen, darauf eingehen. Punkt 1. Das Kreuz Christi ist uns aber, die wir errettet werden, Gottes Kraft, weil es uns Menschen zeigt, dass wir unendlich geliebt sind und Gott unverdient gnädig mit uns ist. Es heilt unseren zerbrochenen Geist und schenkt uns eine göttliche Gerechtigkeit anstatt unserer eigenen beschmutzten Gerechtigkeit, die eigentlich Ungerechtigkeit ist. Und deswegen im Glauben vereint sich das. Indem uns das Evangelium offenbart und wir sehen, dass wir Sünder sind, die vor einem Gott nicht bestehen können, erkennen wir aber in dem Kreuz Christi, dass Jesus sein Leben für uns hingegeben hat, dass wir unendlich geliebt sind und dass Gott gerade uns Sünder meint und uns einlädt, zu sich zu kommen. Der zweite Punkt, es ist Gottes Kraft, weil es uns in unserer verzweifelten Suche nach Erlösung einen Weg auftut, der uns mit Gott versöhnt und den jeder noch so verdorbene Sünder gehen darf. Leute sagen, wie kann man sagen, dass es nur einen Weg gibt? Wir sagen durch den Glauben, wie kann es einen Weg geben? Das ist so ein Unterschied. Wenn ich wirklich an die Grenzen meiner selbst komme und sehe, wer ich eigentlich bin vor Gott, dann komme ich zu dieser Frage und denke mir, wie kannst du mich lieben, Herr? Wie kann es diesen Weg geben, der zu dir führt? Und dann erkenne ich in Jesus, durch sein Sterben und seine Auferstehung wurde dieser Weg eröffnet. Der dritte Punkt, das Kreuz Christi ist Gottes Kraft, weil es uns aufzeigt, dass wir in Christus den größten Schatz unseres Lebens finden. David in dem Psalm betet, Herr, deine Gnade ist besser als Leben. Das heißt, Jesus steht da und er predigt, wer sein Leben finden will, der wird es verlieren. Wer sein Leben aber verliert, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es finden. Und der Glauben bewirkt, dass wir Jesus sehen und dass wir in ihm diesen größten Schatz unseres Lebens sehen und sagen, Wenn ich dich habe, frage ich nicht nach Himmel und Erde. Den Rest kannst du vergessen. Den Rest, der kann auf der Strecke bleiben. Das ist wie dieses Gleichnis von dem Mann, der den Schatz im Acker findet. Und er findet diesen Schatz und er freut sich so sehr darüber, dass er den Schatz vergräbt und hingeht und das ganze Feld kauft, weil er weiß, dass dieser Schatz da verborgen ist. Und die Leute um ihn herum müssen gedacht haben, du bist verrückt. Junge, warum hast du so viel in dieses Feld investiert? Oder warum hast du dir dieses Feld gekauft? Und er weiß ganz genau, die Leute um ihn herum wissen es vielleicht nicht, aber er weiß, ich habe da was verbuddelt, was ich auf diesem Feld gefunden habe. Diesen größten Schatz. Und so kann es auch in unserem Leben sein, dass Leute unser Leben sehen und sich denken, du bist so verrückt, dass du alles auf eine Karte setzt. Dass du ganz auf diesen Jesus setzt. Dass du letztendlich dein ganzes Leben, deine Ehe, deine Erziehung, dein Job, dein Umgang mit deinen Mitmenschen, deine Entscheidung, die Ausrichtung deines Lebens, dass du alles auf diesen Jesus setzt. Du wirst es in diesem Leben zu nichts bringen. Oder die Menschen sind einfach blind für diesen Wert, den Jesus hat. Aber für uns ist es so, dass wir wissen, wir haben auf diesem Feld, wir haben diesen Schatz gefunden. Und selbst wenn er vielleicht noch verborgen ist, selbst wenn das Leben, was wir in Christus haben, noch verborgen ist in ihm, dann wissen wir haben alles in ihm. Punkt 4, das Kreuz Christi ist Gottes Kraft, weil es uns zeigt, dass im Dienen, und da hat Jan, denke ich mal, hoffe ich mal, letzte Woche drüber gepredigt, dass im Dienen das Gesetz des Christus, also die Liebe, erfüllt wird und dass Jesus gesagt hat, gelehrt hat, geben ist seliger als nehmen. Und der letzte Punkt, und da möchte ich dann auch noch mal ein bisschen mehr drauf eingehen, ist das Kreuz Christi, ist Gottes Kraft, eben nicht, weil es so eine distanzierte Botschaft ist, von der wir uns noch ganz gut mit unserem Leben fernhalten können, sondern weil es uns so nahe ist und weil es eine so intime Botschaft ist, die uns nicht unverändert lässt, sondern in unserem Leben zu einer Kraft wird, die unser Leben verwandelt. Ich habe mal eine Predigt gehört, da hat der Prediger, auf Englisch hat er gesagt, The cross of Christ draws the man who is sick of himself. Und da, wo ich merke, dass ich nicht so bleiben möchte, wie ich bin, wo ich merke, dass ich Veränderung brauche, weil ich kann nicht so bleiben, wie ich bin, da umarme ich doch dieses Kreuz mit Freuden, dass ich weiß, okay, ich darf mein altes Leben dort verlieren, ich darf meinen alten Menschen dort verlieren und ich darf ein neues Leben bekommen. Und im Kontrast, Römer 6, braucht ihr auch nicht unbedingt hingehen, ich gucke nur ganz kurz, was Paulus da dann schreibt. Da sagt er dann Dinge wie, dass wir, er sagt erst, so sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe auf den Tod. Und dann sagt er, damit, so wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist, durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Oder er sagt, wir werden auch in der Gleichheit seiner Auferstehung sein. Und dann nochmal zurück zu Galater. Galater 6 in Vers 15. Da sagt er jetzt, denn weder Beschneidung noch Vorhaut ist etwas, sondern eine neue Schöpfung. Und genau, wir können noch einmal zu 2. Korinther 5, 17 gehen. Den Vers kennen bestimmt auch viele von euch. Vielleicht ein Vers, den man schon mal auswendig gelernt hat oder so. Das war der erste Vers, den wir in unserem Vorbereitungskurs jetzt auswendig lernen mussten. Daher, wenn jemand in Christus ist, da ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Oder alles ist neu geworden. Und genau das ist das Wunderbare. Dadurch, dass das Evangelium nicht diese distanzierte Botschaft ist, sondern dass wir durch den Glauben eins gemacht werden mit Jesus in seinem Sterben und seiner Auferstehung. Dadurch passiert dieses Wunder, dass zurück in Galater 5, dass die Werke des Fleisches, die da genannt werden in Vers 19, Hurerei, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Parteiungen, Neid, Mord oder Totschlag, Trunkenheit, Gelage und dergleichen. Also da zählt er diese Werke des Fleisches auf. Diese Werke müssen abnehmen in unserem Leben und sie werden verdrängt durch diese neue Schöpfung, die Gott durch seinen Geist, den er uns gegeben hat, in uns geschaffen hat. Und dann wächst die Frucht des Geistes in unserem Leben, die ist dann in Vers 22 die Liebe, die Freude, der Friede, Langmut, Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Und wer von euch würde nicht gerne so beschrieben werden wollen, oder? So, ja, beschreib mal Simon. Dann kommt Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Das wollen wir doch, oder? Als Männer und als Frauen, so wollen wir doch, dass wir als Menschen beschrieben werden. Und das ist so wunderschön, das ist die neue Schöpfung, die Gott durch seinen Geist in uns geschaffen hat und auch weiter tut. Es ist, das hatten wir auch schon, es ist dieser Prozess, in dem wir stehen, der Prozess der Heiligung, was nichts anderes bedeutet als der Prozess der mehr und mehr der Christus-Ähnlichkeit. Ja, genau, ich lese einfach noch zu Ende, will aber auf die anderen Verse jetzt nicht mehr eingehen, aber einfach sie für sich sprechen lassen. Und so viele nach dieser Richtschnur wandeln, also nach dieser neuen Schöpfung, Friede über sie und Barmherzigkeit und über das Israel Gottes. Fortan mache mir keine Mühe, denn ich trage die Malzeichen oder die Narben des Herrn Jesus an meinem Leib. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist, Brüder. Amen. Und das finde ich, nur noch zum letzten Vers, das finde ich erstaunlich. Paulus hat so mit den Galatern gerungen. Bis dahin, dass er gesagt hat, ich fürchte um euch, dass ich vergeblich um euch gearbeitet habe. Er wusste, dass in dieser ganzen Frage ihr Heil betrifft, ihre Rettung. Aber er ist zuversichtlich. Er ist zuversichtlich in die Treue Gottes und in die Bewahrung Gottes seiner Gemeinde, dass er den Galatern am Ende zuspricht. Und das glaube ich von Herzen, dass Paulus diese Zuversicht hatte und wusste, dass er ihnen das sagen kann, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist, Brüder. Amen.